Guten Abend, Geschwister. Eine Bibel zum Mitlesen, das ist immer ganz gut. Wir sind im Hebräerbrief, wir haben mit dem Hebräerbrief angefangen, ihn zu studieren vor 2 Wochen und haben die ersten Verse uns angeschaut, die letzten 2 Wochen. Und wollen heute das 1. Kapitel zu Ende lesen. Lass uns kurz beten vorher. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammenkommen können in Frieden, in Freiheit, Jesus. Dich für alle unsere Geschwister, die im Moment unter Druck sind, unter Not, nicht die Freiheit haben, sich zu versammeln, Jesus, bitte sei du ihnen nahe, stärke sie, ermutige sie. Und wir bitten dich, dass du uns hier segnest und durch deinen Geist uns lehrst hier heute Abend, dass du zu uns sprichst. Das ist so wunderbar, dass du durch deinen Sohn zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass wir in deinem Wort Jesus sehen können, Jesus hören können und dass wir unsere Herzen aufmachen für das, was du ganz speziell für jeden Einzelnen heute Abend hast. Und wir danken dir, dass wir das im Vertrauen jetzt tun können, dein Wort lesen, weil du verheißen hast, dass du zu uns sprechen willst, Jesus, und dass du guter Vater bist, der seine Kinder nicht im Stich lässt, nicht alleine lässt, sondern dich um jeden Einzelnen kümmerst. So bitten wir dich, dass du jetzt diese Zeit segnest und dein Wort lebendig machst durch deinen Geist, Herr. Amen. Wir haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen, in diesen vielen verschiedenen Dingen, die uns hier über Jesus genannt werden, die uns Jesus als den Sohn Gottes offenbaren, weit über das hinaus, was man sich vorstellen kann. Wir haben uns darin ein Stück weit vertieft. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände, sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie ein Mantel, wirst du sie zusammenrollen wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen? Ich möchte erstmal etwas nachtragen. Letztes Mal habe ich mehrere Stellen zu dem Thema, dass Jesus der Erbe aller Dinge, als Erbe aller Dinge eingesetzt ist. Und habe eigentlich deutlich gemacht in den verschiedenen Stellen, dass uns ganz klar gesagt wird, der Ungerechte kann das Reich Gottes nicht erben. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Mir ist eine wichtige Stelle entfleucht leider, die das Ganze auch nochmal erhellen sollte. Und zwar in Markus 12, wo Jesus ein Gleichnis erzählt und eigentlich uns deutlich macht, ja, was wir für eine Haltung haben und was der wahre Erbe für eine Haltung hat. In Kapitel 12 von Markus sagt Jesus, da ist dieser Weinbergbesitzer, da sind die Pächter, und der Weinbergbesitzer möchte gerne die verabredeten Früchte haben. Und in Vers 4, und er sendet Leute hin, Boten. Er sendet Boten. Und in Vers 4, und wieder sandte er einen anderen Knecht, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn, und er sandte einen anderen, und den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er als Letzten zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Genau das ist das, was in Hebräer gesagt wird. Auf vielfältige Weise hat Gott zu den Vätern gesprochen. Nun aber, am Ende der Tage, zuletzt, hat er durch den Sohn gesprochen. Und das ist genau das Identische hier, durch den geliebten Sohn. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dies ist der Erbe. Sie wussten es, sie wissen es, wir wissen es. Er ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Was für ein Trugschluss. Wir bringen ihn um und damit ist das Erbe unser. Wir schaffen ihn aus dem Weg und damit hat Gott dann keinen Erben mehr und wir haben es dann. Das ist die Logik Satans, eine satanische Logik. Sie will sich nicht darauf einlassen, das Erbe Gottes dem zu überlassen, dem es gebührt. Es ist nicht die Freiheit, sich hineinzufügen in die Ordnung Gottes, sondern es ist ein Geist der Rebellion, der letztendlich gewalttätig ist, die Ordnung Gottes durchbricht, versucht zu durchbrechen und sich etwas gewaltsam aneignen, was ihm nicht gehört. Das ist der Mensch, in dem, wie wir ihn im Garten Eden sehen, das ist der Mensch, das sind du und ich, das sind wir alle, die wir versuchen, nach etwas zu streben, was wir nicht haben. In kleinen Dingen zeigt sich das, vom kleinen Ladendiebstahl bis zum Mord, in allen Facetten des menschlichen Lebens, wo wir die Gebote Gottes übertreten. Es ist aber eine innere Haltung, dieses Gott nicht Gott sein zu lassen, sondern sich das, was ich ersehne, erstrebe, mir zu beschaffen, mir zu nehmen. Und es kommt darin zum Ausdruck, dass ich das Leben, das ewige Leben, das Erbe, das Reich Gottes, diese Erde und das, ja, alles, was Gott geschaffen hat, ich will es an mich reißen. Und ich will es mir auf eine Weise an mich reißen, die eben teuflisch ist, gewaltsam. Und man sieht aber, dass dieser Satz hier, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein, ist natürlich völlig unlogisch auch auf eine Weise. Denn Jesus sagt, sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs wohl tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das ist die Logik. Zu wissen, derjenige, der sich dieser Logik unterwirft, wird verworfen werden. Derjenige, der meint, er könne sich die Segnungen Gottes nehmen, dem werden sie entrissen werden. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, wird es verlieren. Wer aber sein Leben gibt, der wird es gewinnen. Und so ist der Erbe der Sohn, und er bleibt der Erbe. Aber wir werden nicht an das Erbe gelangen, indem wir ihn aus der Welt schaffen, indem wir ihn zur Seite schieben, indem wir ihn auslöschen aus unserem Leben. Ich sehe ihn nicht mehr, ich höre ihn nicht mehr, ich achte nicht mehr auf ihn, ich lebe mein eigenes Leben ohne Jesus. Damit schaffst du ihn nicht aus der Welt und damit wirst du nicht das Leben gewinnen. Er ist der Erbe, sagt er hier auch selber, Jesus. Das wollte ich nur nachschieben, diese Stelle, weil die eigentlich so in dem ganzen Gedankengang, den ich euch letztes Mal gesagt habe, eigentlich nochmal eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe sie irgendwie blöderweise vergessen. Lass uns zurückkehren hier zum Text in Hebräer und in Vers 4, nachdem uns Jesus so vorgestellt wird, wie er zu Rechten der Majestät in der Höhe sitzt, wird uns plötzlich gesagt, er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Und dann kommt das Thema, zu welchem Engel hat er jemals gesagt? Und dann spielt in den nächsten zwei Kapiteln immer wieder, wird uns immer wieder ein Vergleich geboten zwischen Jesus, dem Sohn Gottes, und den Engeln. Dann fragt man sich, wie kommt er denn dazu? Was soll denn das jetzt? Es kommt so unvermittelt und dann wird dieses Thema ständig diskutiert mit allen möglichen Schriftzitaten, wird es dann versucht nachzuweisen und du denkst so, ja, wieso, was ist denn hier das Problem? Warum? Und der Schlüssel, klar, man kann natürlich sich vorstellen, okay, vielleicht hat es hier ein Problem mit Engel gegeben, wie es zum Beispiel in Kolosserbrief geschrieben wird, dass es ein Anbeten von Engeln gab. Auch in der christlichen Szene gab es wohl Tendenzen, Engeln so eine hohe Bedeutung beizumessen, dass Paulus schon warnen musste vor Anbetung von Engeln. Wir erleben das auch in der Offenbarung, wo Johannes niederfällt vor dem Engel, der ihm Visionen, Offenbarungen gibt, beziehungsweise erklärt, erläutert. Er fällt zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und der sagt, steh auf, ich bin auch nur ein Knecht Gottes. Also das Problem Engelanbetung war schon auch ein Problem in der Zeit damals. Es ist aber nicht nur damals ein Problem gewesen, es ist auch heute ein Problem. Es gibt bestimmte Strömungen in der Christenheit, wo Engel eine sehr hohe, sehr eine große Rolle spielen, wo sich viel mit Engel beschäftigt wird. Ich sag mal so, mit Engeln sich zu beschäftigen, ist erstmal kein Problem, ist keine schlimme Sache. Aber es kann schnell in eine Richtung abgleiten, die verwandt ist mit dem, was in der okkulten und esoterischen Szene passiert. Dass Engel sozusagen in den Fokus geraten, unabhängig von dem, was sie eigentlich sind. Sie werden als Geisteswesen, Wesen der geistlichen Welt, wird zu ihnen Kontakt aufgenommen und sie werden irgendwie, man beschäftigt sich mit ihnen, man tritt in Kontakt mit ihnen, aber unabhängig von dem, was sie eigentlich sind. Was bedeutet denn das Wort Engel? Es kommt von Angelos, das ist das griechische Wort für Bote. Einer, der eine Botschaft überbringt. Und ein Bote ist ohne denjenigen, der ihn gesandt hat, nicht vorstellbar. Ohne denjenigen, der den Boten losschickt, um eine Botschaft zu überbringen, ist der Bote kein Bote. Das heißt, losgelöst von Gott, ein Engel nichts. Ich will mit Engeln, losgelöst von Gott, nichts zu tun haben. Denn es gibt Engel, die sich von Gott losgelöst haben. Und die haben einen anderen, der ihn aussendet. Er sie aussendet. Das wird uns an zwei Stellen in der Bibel gesagt. Da wird von den Engeln, wir können das mal aufschlagen, damit ihr nicht denkt, ich spinne hier. Matthäus 25. Und da lesen wir auch gleich, was das für Engel sind und was ihnen bevorsteht. 25. Vers 41. Das Gleichnis vom Endgericht oder das Bild vom Endgericht, wo der Matthäus 25, Vers 41, wo der Herr die Schafe und die von den Böcken scheidet. Und dann sagt er zu denen zur Linken: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Steht da. Den Teufel und seinen Boten. Ihnen ist das ewige Feuer bereitet. Das wissen die auch. Deswegen sagen die Dämonen immer, wenn sie Jesus begegnen: Bist du gekommen, uns vor der Zeit, der festgesetzten Zeit, zu quälen? Wir wissen, dass das kommt für sie. Und das sind die Engel, die sich von Gott losgelöst haben. Die von Gott losgelöst sind. Wenn es also um Engelbetrachtung und Engelkontakt geht, losgelöst von Gott, dann kannst du eigentlich nur an Dämonen geraten. Diese Dämonen müssen nicht unbedingt dämonisch erscheinen. Paulus sagt uns ganz klar, lass uns auch das lesen, nur damit ihr wirklich diese Stellen klar vor Augen habt, euch darüber bewusst seid, 2. Korinther 11, Vers 13, da ringt Paulus mit der Korinther Gemeinde, die sehr charismatisch war und sich von Lehrern hat blenden lassen, die mit ihren wunderbaren geistlichen Erfahrungen geprotzt haben und Paulus sozusagen ins Abseits gestellt haben. Ja, der hat euch das Evangelium damals gebracht, aber wir bringen euch jetzt. Wir haben Erfahrungen, Erlebnisse. Was hat denn dieser Paulus denn schon? Hat der euch irgendwas erzählt, was er so erlebt hat? Ist der schon im 7. Himmel gewesen? Und dann sagt Paulus: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Er sagt: Seid auf der Hut. Jesus spricht auch von den Wölfen in Schafspelzen. Seid auf der Hut. Jesus hat das auch immer wieder in seinen Lehren von der Endzeit gesagt: Seid auf der Hut, es werden viele falsche Propheten aufstehen. Viele falsche Lehrer. Seid auf der Hut. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet, sagt Paulus. Und dann sagt er: Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Wir müssen uns klar sein, als Kinder Gottes, dass es eine finstere Gegenseite gibt, die aber nicht blöd ist, sondern die sich weiß zu verstellen und die uns wird das in vielen verschiedenen Stellen des Neuen Testaments, kann man das nachlesen, wie Irrlehrer versuchen, die Gemeinde, Leute aus der Gemeinde abzuziehen, von Jesus wegzuziehen. Sie bringen Lehren, die in den Ohren kitzeln, Dinge, die gefallen, die annehmbar sind. Geschwister, wenn ich mir, ich habe ja auch Rallye studiert und wenn ich mir angucke, was alles so in der Theologie läuft, da läuft das vielfach darauf, in der modernen Theologie läuft es vielfach darauf hinaus, dass man versucht, die Schriften rauf und runter zu bürsten und irgendwie sie so hinzulegen, dass man die Probleme, die man mit manchen Stellen hat, nicht mehr hat. Und dabei kommen dann die krudesten Irrlehren bei raus. Letztendlich kann man nichts mit dem Opfergedanken mehr anfangen. Nein, das kann ja nicht sein, dass Gott so grausam ist. Nee, das können wir nicht. Geht nicht. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist gestorben, für die gute Sache ist er gestorben. Weil er für die gute Sache Gottes eingestanden ist. Und böse Menschen haben ihn dann, die Mächtigen haben ihn dann verurteilt und aus dem Weg geräumt. Und wir haben in ihm ein Vorbild, einen Märtyrer für die gute Sache. Ja? In dem Sinne ist Jesus für uns gestorben, für die gute Sache, für das Reich Gottes. Aber dass er als Opferlamm gestorben ist, sein Blut vergossen hat, weil es notwendig war zur Tilgung unserer Schuld. Das wollen sie nicht mehr hören. Rede nicht davon. Rede nicht davon. All diese Dinge, die passieren, warum? Weil Menschen diese schwierigen Dinge des Evangeliums nicht mehr akzeptieren wollen. Oder Auferstehung. Ja, Auferstehung. Hat mir gerade ein Bruder erzählt, ja, dass er mit einem evangelischen Pastor gesprochen hat, ja, sich gefreut hat zu Ostern. Ja, der Herr ist auferstanden, Jesus lebt. Ne? Er sagt, da spinnst du. Weißt du nicht, was passiert, wenn jemand ins Grab gelegt wird? Er vermodert. Evangelischer Pastor, weißt du? Weil es durchbricht natürlich die Logik. Wir können das nicht akzeptieren von unserer Logik her. Gott kann doch nicht einfach die Naturgesetze für einen Menschen mal so durchbrechen. Das geht doch nicht. Aber das ist so ein enges Verständnis von dem, wer oder was Gott ist. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal gesehen, wenn es um die Schöpfung geht, ne? Wie er alles geschaffen hat durch sein Wort und wie er alles trägt, alle Dinge, fortwährend, in diesem Augenblick hält er alles zusammen. Und das ist aber auch in der geistlichen Welt so. Der Satan kleidet sich angenehm. Es scheint sehr angenehm zu sein, was er bringt. Ein Engel des Lichts. Er verstellt sich. Wir müssen aufpassen, wir müssen auf der Hut sein. Und springen wieder zurück zum Hebräerbrief. Also diese Engelslehre ist sicherlich ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass es hier eigentlich um was anderes noch geht. Dass der Schreiber hier Jesus und die Engel gegenübersteht, das kann man entnehmen aus den Versen, die dann kommen in Kapitel 2. Und zwar in Vers 2. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Es geht hier in der Gegenüberstellung, wie auch im ganzen Hebräerbrief, um die Gegenüberstellung zwischen altem und neuem Bund. Wie es schon im ersten Vers heißt. Auf vielfältige Weise geredet durch die Propheten, jetzt aber in der letzten Zeit durch den Sohn. Wir haben ein starkes Wort, das Wort Gottes im Alten Testament. Wir haben ein noch stärkeres Wort durch Jesus. Er sagt, das von Engel verkündete Wort, und damit ist der Bund, der Sinai-Bund gemeint. Das war im Judentum eine gängige Vorstellung, dass die Übermittlung der Gebote dann im Einzelnen durch Engel geschehen ist. Durch Boten, Überbringer der Botschaft Gottes. Und so hat Gott geredet durch Boten immer wieder. Im Alten Testament liest du die Geschichten mit den Engeln. Du liest sie aber auch im Neuen Testament. Ganz viele Geschichten mit Engeln, wo Gott Boten sendet. Aber das, was hier, worum es hier zentral geht, ist die Gegenüberstellung zwischen dem Wort, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, vor alten Zeiten, und jetzt ist es ein noch stärkeres Wort, ein Wort, was noch wichtiger ist, was noch großartiger ist. Die volle Offenbarung des Wesens Gottes. Die volle Offenbarung seines Heils für uns. Und was das für uns zur Folge hat, nämlich eine größere Verantwortung, damit richtig umzugehen. Aber deswegen dieser Gegenüberstellung, Engel und Sohn. Und jetzt gehen wir nochmal rein in die Verse hier in Kapitel 1. Er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Hier wird uns deutlich gemacht, dass der Sohn Gottes einen Prozess durchlaufen ist, in dem er erhabener geworden ist. Er ist erhaben gewesen, aber er ist umso mehr erhabener geworden, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Das ist sozusagen ein Prozess, durch den er hindurchgegangen ist. Das ist was, was mein Denken auch völlig sprengt. Da ist der allmächtige Gott, der ewige Gott, ohne Anfang, ohne Ende. Und gleichzeitig ist der Sohn Gottes, der ja eins ist mit Gott, jemand, der in die Zeit hineinbricht und hinein, ganz in diese Zeit hineinkommt und ganz Mensch wird und ganz in diese Zeit hinein, in die Begrenzung der Zeit hineinkommt. Und dadurch ja ein Werden in ihm auch ist. Er ist nicht, auf der einen Seite ist er ewig, und das wird uns später auch hier noch gesagt, da wird ein Vers zitiert aus dem Psalm, der dann auch am Ende des Hebräers wichtig ist. Da steht dann am Ende des Hebräerbriefs, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe. Und dennoch ist er auch geworden. Das ist echt ein großes Geheimnis. Eine spannende Geschichte, eine Sache, die du eigentlich mit deinem Intellekt nicht so richtig zusammenbringen kannst. Gut, okay. Und wie das geschehen ist, das wird jetzt in den kommenden zwei Kapiteln aufgezeigt, dass er erhabener geworden ist als die Engel. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Das spielt natürlich an, oder das ist ein Zitat aus Psalm 2, Vers 7. Springen wir einmal schnell hin. Psalm 2, Vers 7. Und Psalm 2 ist natürlich ein ganz krasser messianischer Psalm. Eine der beiden Eingangspfosten in das Buch der Psalmen rein. Wenn du dir das Psalmbuch wie ein Haus vorstellst, dann gehst du durch das Portal und da sind zwei Pfosten, ne? Psalm 1 und Psalm 2. Psalm 2 betont eben die, messianischen Gehalt dieses Buches, der so wichtig ist. Und da sehen wir diese Geschichte, dass dieses Auflehnen der Menschheit gegen Gott und seinen Gesalbten. Und dann in Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie, dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornwut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Hier der Erbe wieder. Ne? Zu deinem Besitz, die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Hier haben wir, als wir den Psalm 2 gelesen haben, haben wir das gesehen, wie hier in einem Schmelztiegel eigentlich alle messianischen Verheißungen eigentlich drinstecken. Wo auf der einen Seite über das Leiden des Gesalbten geredet wird, sein Sterben, aber auch seine Auferstehung, seine Erhöhung, sein dass er sich zur Rechten Gottes setzt, wird hier nicht direkt gesagt, aber es kommt eigentlich darin vor, mein Sohn bist du. Diese Auszeichnung, mein Sohn bist du, er setzt sich zur Rechten Gottes, das ist der Platz, wo der Sohn sitzt. Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt. Und das haben wir in den Evangelien gelesen, lesen wir diese Stelle ja auch immer wieder an bestimmten ganz speziellen Stellen, wo Gott genau das zu Jesus sagt. Mein Sohn bist du bei der Taufe, auf dem Berg der Verklärung. Ganz deutlich, ganz klar herausstellt, du bist es, du bist mein Sohn. Aber nicht die Engel. Die Engel haben diese Stellung nicht. Sie sind Boten, sie sind Ausrichter einer Botschaft. Der Sohn aber spiegelt Gott wider. Er ist in allem Gott gleich. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Der Bote führt einen Auftrag aus. Er richtet eine Botschaft aus. Er handelt im Namen dessen, der ihn gesandt hat. Aber Jesus ist in viel vollkommenerem Maße ein Gesandter Gottes. Er ist Gott selbst, der kommt. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Hier spielt der Verfasser auf einen Psalm, auf Psalm 97, Vers 7 an. Und das ist interessant, wie er den deutet. Er spricht davon, dass der Psalm 97 ein Einführungslied ist für Jesus, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Spricht also von der sichtbaren Wiederkunft Jesu und der Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden. Psalm 97, springen wir auch da einmal. Ein sehr schöner Psalm. So ein Königslied, das müssen wir auch mal schreiben. Ja, das ist ein Lied für die Zukunft. Ne? Es ist ein Lied in dieser Gegenwart, aber es ist ein Lied auf die Zukunft hin. Der Herr ist König. Es jauchze die Erde, es sollen sich freuen die vielen Inseln. Gewölk und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Bedränger ringsum. Seine Blitze erleuchten die Welt, die Erde sah es und bebte. Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Der Himmel verkündete seine Gerechtigkeit und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Fallt vor ihm nieder, alle Götter, wird es hier übersetzt. Und in der griechischen Übersetzung wird dann hier von den Engeln geredet. Denn die Götter, sagt uns das Neue Testament, es gibt keine Götter, es gibt nur letztendlich Engelwesen, geistige Wesen, die nicht dem Materiellen zugeordnet sind, sondern der geistlichen Sphäre. Und das sind Engel. Sollen niederfallen, fallt vor ihm nieder. Interessant ist, dass in diesem ganzen Psalm nicht von dem Gesalbten, sondern von dem Herrn die Rede ist, der kommt. Das heißt, der Schreiber macht uns deutlich hier, wenn von dem Herrn die Rede ist, und die Griechen haben ja für den Gottesnamen auch Herr gesagt, die haben Kyrios gesagt. Und der Kyrios, der Herr ist Jesus, der Herr Jesus, der Kyrios Jesus. Also, Jesus ist dieser Herr, der wiederkommt und die Herrschaft aufrichtet. Hier steht es, Zion hörte es und freute sich und es jauchzten die Töchter Judas wegen deiner Gerichte, Herr. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde, du bist sehr erhaben über alle Götter. Gut, springen wir wieder zurück zum Hebräerbrief. Jesus kommt wieder. Das sagt uns hier auch der Hebräerbrief. Er wird wieder eingeführt in den Erdkreis. Und dann werden alle Engel ihn anbeten. Wie uns gesagt wird, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jede Zunge bekennen. Keiner wird ausgenommen sein. Alle werden niederfallen. alle, die einen anderen Gott in ihrem Herzen haben, werden sich schämen müssen. Und alle, die ihn als ihren Gott angenommen haben, jauchzen, freuen sich mit unbeschreiblicher Freude. Dieser wahre, gute Gott, dieser gerechte, heilige Gott, der die Liebe ist, das Leben, er ist endlich wirklich Gott. Er regiert, er herrscht. Es ist vorbei. Alle Tränen werden abgewischt. Alle Trauer ist vorbei. Aller Schmerz. Endlich ist es soweit. Er hat die Herrschaft angetreten. Hurra! Und sie fallen alle nieder. Alle fallen nieder. Alle müssen niederfallen. Auch die, die sich sträuben, die sich wehren. Sie werden niederfallen. Von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Das ist ein Zitat aus Psalm 104. Das spricht von der Macht der Engel. Die Engel sind wie Winde. Der Wind hat so eine starke Macht. So ein Wind, der reißt alles nieder. So ein richtiger Wirbelsturm. Ne? Die Amis kennen das ja immer mit diesen Wirbelstürmen oder auch in Asien. Schlimme Stürme, die alles niederwalzen, niedermachen. Mächtig. Feuerflammen. Wenn irgendwie in Australien oder in Kalifornien oder Südfrankreich, ne, nach einer langen Dürreperiode, Hitzewelle, dann Feuer ausbrechen. Die Menschen können dem nicht standhalten. Die bieten alles auf, was sie können, um diese Feuer zu stoppen, aber sie können sie nicht stoppen. Geht nicht. Kommen nicht dagegen an. Die Engel sind mächtige Wesen. Was für eine Macht sie haben, das sehen wir in verschiedenen Berichten des Alten und des Neuen Testaments. Wie mächtig sie wirken. Wir werden vielleicht noch gleich noch ein, zwei Beispiele noch sehen. Also, das stellt der Hebräerbrief heraus. Ja, die Engel sind mächtige Wesen. Das bestätigt uns auch der Psalm 104. Von dem Sohn sagt er aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit, das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Hier zitiert er aus Psalm 45. Ein ganz interessanter Psalm. Weil hier Gott angesprochen wird und gleichzeitig gesagt wird, dein Gott, Gott, hat dich gesalbt. Also, ich weiß nicht, wie Juden das deuten. Ehrlich sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich kann das gar nicht anders deuten, als dass hier ganz klar ausgedrückt wird, der Sohn Gottes, und um den geht es hier im Psalm 45, um den König in seiner Schönheit. Und er wird aber Gott angesprochen. Gott, dein Gott hat dich gesalbt. Er ist der Sohn Gottes. Das ist sein Name, er gehört zur Familie. Er ist Teil der Gottheit. Der Sohn Gottes. Er ist mit Freudenöl gesalbt unter deinen Gefährten. Das ist wie bei David mit den 8 Geschwistern. Sie stehen alle nebeneinander und einer wird ausgewählt. Der kleine David wird genommen und gesalbt unter seinen Brüdern. Die anderen stehen drumherum und sehen. Ja, und sehen wahrscheinlich neidisch drauf. Denken, warum ich nicht? Genau das war Satans Problem. Warum ich nicht? Ich will doch. Ich will doch. Nein, er ist gesalbt worden. Er ist auserwählt. Er ist derjenige, der über die Engel gesetzt ist. Und, jetzt wird eine längere Passage aus Psalm 102 zitiert, du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Bei diesem Zitat frage ich mich, hä? Das ist doch eigentlich einfach nur etwas, wo über Gott berichtet wird. Dass der Schreiber das hier einfügt, zeigt einfach deutlich, dass für ihn es ganz klar ist. Der Herr, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus. Das sind identisch. Hier wird nichts von irgendwie dem Gesalbten oder von irgendwas, wo man drauf schließen könnte, okay, das ist der Messias jetzt hier. Nein, das ist Gott. Gott selbst, Yahweh, der Herr, über den wird berichtet hier. Über sein Schöpferhandeln, über sein ewiges Wesen, was über diesen Raum und Zeit dieser Welt hinausgeht. Und das haben wir letztes Mal ja betrachtet, dass er alles geschaffen, durch ihn wurde alles geschaffen. Dass er der Schöpfergott ist. Und das ist natürlich kein Engel. Und die Engelwesen sind Wesen, die geschaffen sind. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ist Psalm 110, der erste Vers. Und Psalm 110 spielt noch eine wichtige Rolle im ganzen Hebräerbrief. Das ist ein messianischer Psalm, den er hier zitiert. Und genau so wird hier letztendlich das, was er in Vers 3 gesagt hat, nämlich, dass Jesus sich zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt hat, seine Himmelfahrt, das wird uns hier vom Psalm 110 her berichtet. An einen ist es gerichtet, an den einen, setze dich zu meiner Rechten, der Sohn, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Es ist eine Zeit, wo die Feinde gesammelt werden unter dem Schemel seiner Füße. Den Engeln ist es aber nicht gesagt. Er ist derjenige, der sitzt. Und dann in Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Und das ist doch ein toller Vers, stell dir vor. Da gibt es Wesen, die solche Macht haben, die sind zu deinem Dienst abgeordnet. Lass uns mal ein paar Stellen noch kurz gucken, wie das aussehen kann. Dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Aber wir nehmen mal die Geschichte, Apostelgeschichte 12. Coole Story. Wir lehren ja nicht viel über Engel hier. Ne? Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es durchaus richtig ist, weil in den neuen Briefen des Neuen Testaments wird auch nicht so viel über Engel gelehrt. Wir sollen uns auch nicht so tief damit befassen. Aber es ist ermutigend zu sehen, und das Wort Gottes sagt uns das hier ja auch, ermutigt uns hier dadurch auch. Engel. Apostelgeschichte 12, Jakobus wurde hingerichtet, Petrus wurde gefangen genommen und sollte auch hingerichtet werden. Jakobus wurde nicht gerettet, aber Petrus soll gerettet werden. Gott hat das vor. Er hat noch was vor mit dem Petrus. Und die Art und Weise, wie er ihn rettet, ist sehr speziell. Er sitzt dort im Gefängnis, links und rechts sind Wächter bei ihm, er ist gebunden mit zwei Ketten. Und in Vers 7, und er schläft, es ist Nacht, und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Einfach die Ketten runter gemacht. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihnen. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Viele haben gebetet für Petrus und Gott hat seinen Engel geschickt und ihn rausgeholt. Und er hat es erst hinterher begriffen. Denn der hatte nicht irgendwie so, ne, Flügel, so Schwingen, ne, ist da so rumgeschwebt. Ja, es war schon irgendwie alles merkwürdig, war so spacig alles, ne, wie er da so reingekommen ist, ihm so diese Aufträge gegeben hat, die Ketten fielen plötzlich runter, Licht war da irgendwie und die Wachen haben aber weiter geschlafen und so. War alles ein bisschen komisch, wie im Traum. Aber diese Gestalt wird uns nicht näher beschrieben. Es gibt so ein paar Beschreibungen, wo Engel uns beschrieben werden als Wesen Cherubim mit Flügeln. Aber meistens werden uns die Engel nicht beschrieben. Das sind ganz normale Boten. Oft werden sie gar nicht erkannt. Im Hebräerbrief steht am Ende des Hebräerbriefs in Kapitel 13 wird uns gesagt, seid gastfreundlich, nehmt Leute auf. Wenn ihr das tut, dann seid ihr gesegnet, weil manche von euch haben da schon Engel aufgenommen. Das spielt auch auf 1. Mose 18 dann an, wie drei Männer zu Abraham zu Besuch kommen und er sie gastfreundlich aufnimmt und sich herausstellt, der Herr mit seinen Engeln kommt ihnen besuchen. Und er bemerkt es nicht, er weiß es nicht. Erst hinterher kriegt er das mit. Und auch hier Petrus kriegt es erst hinterher mit. Die Engel sind ausgesandt, um uns zu retten, um uns zu schützen. Machtvolle Gestalten, die Dinge bewirken können, die wir uns nicht vorstellen können. Ich weiß nicht, jeder, vielleicht der ein oder andere hat auch so seine Engel-Story, wo Gott seine Engel gesandt hat. Bei uns ist es so eine Geschichte, dass wir waren in Dänemark und haben Strandurlaub gemacht und hatten so ein kleines Häusle, nicht weit weg vom Strand. Man musste immer so einmal über so eine fette große Straße gehen, wo ziemlich viel Verkehr war. Und dann ging man dann so ein bisschen durch so einen Gang, bis man am Ende dann zu den Dünen kam und dann über die Dünen runter und dann war man dann am Strand. Das dauerte 5 bis 10 Minuten zu Fuß. So, ne? Und Lass mich überlegen. 2006 gewesen sein. Johanna war 2,5, fast 3 Jahre alt. Und wir hatten eine ganze Horde von Kindern. Wir waren 2 Familien, mein Bruder und seine Familie, unsere Familie. Insgesamt 6 Kinder und 6 Erwachsene. Meine Eltern waren auch noch mit. Und wir waren am Strand immer und dann haben wir oft da so ein Zelt aufgebaut. Einer ist dann da geblieben und wir sind dann zum Mittagessen nach Hause gegangen. Und naja, jedenfalls waren wir immer unterwegs, immer mal zum Strand und wieder zurück und so, Sack und Pack immer mit. Ja, und dann war es aber so passiert, dass wir tatsächlich eines Tages nach Hause gekommen waren und alles war in Ordnung, die Kinder spielten noch ein bisschen draußen. Irgendwer machte Mittag oder Essen drin und irgendwie plötzlich kam eine Frau, war es glaube ich, die irgendwie an die Tür klopfte und Johanna abgab und dann wieder verschwunden war. Also die ging dann weg, also wir wussten gar nicht, wie uns geschah, ne? Wir waren völlig durch den Wind, ne? Ja, wir hatten Johanna am Strand stehen lassen. Ja, es war so, wir waren auseinandergezogen. Die einen dachten, die vorgegangen waren, die Johanna ist mit denen da hinten und wir dachten, die ist mit denen da vorne.
Und irgendwie war sie hängen geblieben und war dann da alleine stehen geblieben. Und Johanna erzählt die Geschichte immer noch so von ihrem Engel, da, dass sie da abgegeben hat. Ja, das sind so kleine Storys, weiß nicht. Der eine oder andere hat es erlebt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Geistwesen war, was irgendwie menschliche Züge angenommen hat und vorbeigeguckt hat und Johanna mitgeschleppt hat, oder ob Gott einfach einen Menschen das Herz erweicht hat, hier zu handeln. Letztendlich geht es doch gar nicht darum. Wie ich das auch schon mal sonntags gesagt habe, Gott teilt nicht ein in übernatürlich und natürlich. Das ist alles eins für Gott. Die materielle und die geistliche Welt, das ist für Gott nichts was so, das ist eins. Er gebraucht natürliche Dinge und übernatürliche Dinge zu unserem Heil, zu unserem Segen. Und er gebraucht eben auch in der übernatürlichen Welt, gibt es. Es ist nicht nur so, dass es furchtbare, finstere Dämonen in dieser geistlichen Welt gibt. Es ist nicht alles, du musst nicht nur, wenn du an die geistliche Welt denkst, musst du nicht immer nur denken, ist alles schlimm, ist alles furchtbar. Ja, es gibt viele schlimme, furchtbare Dinge. Aber es gibt auch mächtige Engel, Gestalten, die Gott dienen. Und die ausgesandt sind, um dir zu dienen. Es gibt diese wunderbare Stellen, wo Jesus im Garten sagt, wenn ich könnte meinem Vater bitten und er würde so und so viele Legionen von Engeln aufbieten, mir zu helfen. Oder es gibt diese schöne Stelle im Alten Testament, wo Elisa seinem Diener sagt, die sind umringt von einer riesigen Heeresmacht. Und Elisa betet und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und der Diener sieht plötzlich in die geistliche Welt hinein und sieht ein riesiges Heer an Engeln, viel stärker und größer und mächtiger als diese paar Pöpelchen da. Gott ist da mit seinen Engeln, er sendet seine Engel, um uns zu retten, um uns zu schützen. Er sendet auch seine Engel, um uns zu warnen, um uns zu hindern. Wenn Paulus sagt, okay, ich wollte dort und dorthin kommen, aber der Heilige Geist hat mich gehindert, kann ich mir manchmal vorstellen, vielleicht ist es so gewesen wie bei Biliam, wo sich ein Engel ganz fett auf die Straße gestellt hat, und der Esel kam einfach nicht mehr vorbei. Sind alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen. Wir sollen aber natürlich nicht in den Fehler verfallen, jetzt diese Diener zu rufen und uns, wie gesagt, diese Diener irgendwie dienstbar zu machen, sondern sie sind Diener Gottes, sie dienen Gott. Indem sie Gott dienen, dienen sie uns. Wir sollen sie nicht in Dienst nehmen, sondern wir dürfen aber wissen und wir dürfen damit rechnen, dass Gott seine mächtigen Engel aufbietet zu unserem Dienst. Und da können wir dankbar drüber sein. Jesus, wir danken dir dafür, dass du der mächtige Gott bist, von dem der Hebräerbrief spricht. Du hast alle Dinge in deiner Hand. Du bist der Herr, du bist Gott, vor dir werden sich alle Knie beugen, auch die aller Engel, aller mächtigen Wesen. Seien sie deine Diener oder seien sie Engel des Teufels. Satan selbst wird sich beugen müssen. Jesus, wir preisen dich, dass du so mächtig und so stark und groß bist und herrlich. Und wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast, dass wir mit dir sein dürfen, dass wir keine Angst haben brauchen wie die Dämonen, sondern dass wir voll Freude auf den Tag sehen können, wenn du wiederkommst, Herr. Und wir danken dir, dass du in dieser Zeit hier uns so viel Gutes zukommen lässt, dass du deine Engel schützend um uns stellst, uns bewahrt hast, unser Leben lang, Jesus, so oft in kleinen und großen Dingen. viele Dinge, die wir überhaupt nicht mitgekriegt haben, Jesus. Wo, ja, Engel uns gerettet, bewahrt haben, deine Engel, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du in dieser geistlichen Welt auch eine große Macht hast, Jesus. Viel größer, als die wir uns vorstellen können. Die zu unserem Heil eingesetzt ist. Jesus, die du einsetzt zu unserem Heil. Wir brauchen keine Angst haben, Jesus. Danke dafür. Wir bitten dich, dass du das tief in unser Herz hineinsenkst, wenn Angst uns irgendwie ergreifen will. Dass wir uns dessen klar werden, wer du bist und was für eine Macht du hast und ja, wie viel mächtige Engel auch eingesetzt sind zu unserem Dienst tagtäglich, Jesus. Wir preisen dich und danken dir dafür, dass du ja, so gut zu uns bist. Amen.